Dann kommen wir zum Sozialdarwinismus. Da sind die Werte wieder sehr, sehr viel geringer, zumindest auf der manifesten Ebene. Sozialdarwinismus, das sind naturalisierte Ungleichwertigkeitsvorstellungen. Das ist das, was wir als verbindend für den Rechtsextremismus begreifen. Hier sehen wir Zustimmungswerte um die 5%, auch mal 10%, in Westdeutschland bei diesem Item, wie in der Natur, sollte sich in der Gesellschaft immer der Stärke durchsetzen. Genau. Und wir sehen aber bei diesem Item, was ich hier umkreist habe, es gibt wertvolles und unwertes Leben, auch wieder eine sehr hohe Latenz, und hier in Ostdeutschland. Kommen wir jetzt zum Zeitverlauf, zu diesen Graphen, die hier abgebildet sind, muss man sagen. Zum einen, das sind jetzt einfach alle Dimensionen, die ich gerade genannt habe, zusammengenommen. Und wir haben jetzt hier nur noch die manifeste Zustimmung. Das heißt, die Latenz fällt hier jetzt vollkommen weg, deswegen sind die Zahlen auch viel geringer. Und wir sehen insbesondere, das ist dieser Graph, der hier so ausschlägt, das sind die Werte für Ostdeutschland. Und insbesondere da sehen wir Peaks und Schwankungen. Und die sind zurückzuführen auf die jeweils gesellschaftlichen Entwicklungen. Also das kann man eigentlich ziemlich gut ablesen, wenn man sich jetzt hier vor Augen hält, was ist in diesem Zeitraum 2008 bis 2012 passiert. Die Wirtschafts- und Finanzkrise, was sehen wir in unseren Werten? Was war da los sozusagen? Wir hatten einen starken Anstieg von Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Chauvinismus und Ausländerfeindlichkeit. Und wir sehen diesen Peak hier 2020, Corona-Pandemie. Und da haben wir gesehen, es gab einen starken Anstieg von diesen Zustimmungswerten zur rechtsautoritären Diktatur. Das heißt, ein starkes Bedürfnis nach Ordnung und Macht. Und wir sehen, Chauvinismus und Ausländerfeindlichkeit sind gestiegen bzw. steigen im Osten immer noch. Und da, gerade bei Ausländerfeindlichkeit, sehen wir aber einen Anstieg seit 2015, was mit dem Sommer der Migration und der rechten Mobilisierung im Zuge dessen zusammenhängt. Sicherlich nicht nur, aber auch. Was heißt das? Wir haben eine höhere Zustimmung in Krisenzeiten. Wir haben ein Potenzial an Leuten, die mobilisierbar sind. Das ist auch immer das, was wir mit dieser Latenz versuchen auszudrücken. Wir sehen aber auch insgesamt einen Abwärtstrend, glücklicherweise. Das heißt, die rechtsextreme Ideologie ist nicht mehr so bedeutend für die Legitimation von Ressentiments. Das betrifft aber nicht alle Dimensionen, wie wir gerade gesehen haben, vor allen Dingen nicht Ausländerfeindlichkeit. Und es kommt teilweise einfach zu einer Verschiebung von Motiven, weil wir haben andere Abwertungsbereitschaften, die gestiegen sind, und darauf komme ich gleich. Weil so in der ersten Rezeption der Studie war das oft das Ergebnis. Ja, rechtsextreme Einstellungen sind zurückgegangen, wir haben gar kein Problem mehr. Ich würde sagen, schon bei dem, was ich jetzt vorgestellt habe, sieht man differenziert, da muss man sich das anschauen, weil wir haben schon noch ein Problem, so was wir ja auch sehen auf der Straße. Komme ich jetzt nochmal zum Autoritarismus, weil das passt sozusagen, oder wir sagen, die rechtsextreme Einstellung ist eine Ideologie der Ungleichwertigkeit, die autoritäre Bedürfnisse befriedigen kann. Es ist aber nicht die einzige. Autoritarismus, was heißt das kurz einmal vom Begriff her? Das meint die freiwillige Unterwerfung unter Herrschaftsverhältnisse oder die Legitimierung von Machtverhältnissen. Und wir sagen, da gibt es zwei Seiten. Da gibt es eine gesellschaftliche Seite, eine autoritäre Dynamik in der Gesellschaft, und es gibt eine individuelle Seite, so wie die Individuen, wie die Leute drauf reagieren auf gesellschaftliche Krisen. Und was wir abbilden hier, das ist diese individuelle Seite, also die Reaktionsweise der Leute. Es gibt so ein Bild, mit dem man sich das ganz gut vorstellen kann, das haben schon so Adorno und Fromm benutzt, von einem Radfahrer, also so von wegen nach oben buckeln, nach unten treten, und das alles so in relativ vorgefertigten Wegen oder Bahnen. Und das sieht man jetzt auch nochmal in diesen einzelnen Elementen, die wir dem zuordnen würden, diesem autoritären Syndrom, also der individuellen Reaktionsweise. Das ist einmal die Unterwürfigkeit, das heißt die Bereitschaft, sich unter autoritären Autoritäten unterzuordnen. Das können Personen sein, das können Parteien sein, das können Ideen sein. Und hier haben wir wieder mehrere Items, die das messen. Und das Item, was die höchste Zustimmung erfahren hat, habe ich hier mit aufgenommen. Das ist das erste, was Sie hier sehen können. 27,4% stimmen dem zu. Und hier haben wir wieder die manifeste Zustimmung, weil das ist Stimme ziemlich, Stimme voll und ganz zu. Dann die autoritäre Aggression, das meint Aggression und Verurteilung von sozial abweichendem Verhalten oder von Gruppen, die man irgendwie als nicht zugehörig und so weiter erachtet. Und das ist auch das, was wir als Bindeglied für die Abwertung von anderen Menschen betrachten, vom Hass auf andere Menschen. Und da sehen wir, und das ist auch wieder, würde ich sagen, durchaus eine sehr hohe Zahl, 47,7% stimmen dem zu und sagen, Unruhestifter sollten deutlich zu spüren bekommen, dass sie in der Gesellschaft unerwünscht sind. Das heißt, jede zweite Person stimmt dem zu und zeigt damit nach unserer Analyse erstmal eine generelle Bereitschaft, andere Menschen abzuwerten, die sie als nicht passend in ihre Idee von Gesellschaft erachten. Und den Konventionalismus, das ist noch so ein drittes Element, das meint, dass man an einer festen Ordnung festhalten will, so an vorgegebenen Traditionen und so weiter, haben wir hier mit 45,7%. Und jetzt sehen wir nochmal, und ich habe so drei Anstiege sozusagen mitgebracht von Ressentiments, weil der gerade so, okay, Rechtsextremismus ist gesunken, andere Ressentiments, andere Abwertungen sind aber gestiegen. Zum Beispiel Feindschaft gegenüber Musliminnen und Muslimen. Hier nochmal besonders im Osten von 2020. Also wir hatten so einen, hier sieht man so einen Rückgang, 2018 oder beziehungsweise 2016 war es noch höher. Dann gab es einen kurzen Rückgang 2020 und jetzt einen Wiederanstieg 2022. Also 46,6% sagen hier, Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden im Osten. Wir haben hier weiter, sehen wir einen deutlichen Anstieg des Antiziganismus als auch ein klassisches Feindbild der extremen Rechten, verbunden mit jahrhundertelangen alten Vorurteilen, die da bestehen und wenig tabuisiert sind. Da haben wir hier auch wieder einen Anstieg und sind bei 61,6%, gerade die sagen, Sinti und Roma neigen zur Kriminalität im Osten. Also auch wieder hier jetzt einen deutlich höheren Wert in Ostdeutschland. Und wir sehen, das ist ja jetzt noch so mein Gebiet sozusagen, einen Anstieg von Sexismus und Antifeminismus, darauf komme ich gleich, während der Pandemie. Frauen sollen sich wieder mehr auf die Rolle als Ehefrau und Mutter besinnen. Also Sexismus ganz klassisch, es geht um traditionelle Rollenvorstellungen. Wir haben hier gesehen, da gab es zwischen 2006 und 2020 einen Rückgang von 40% auf 19,4%. Und jetzt sehen wir einen erneuten Anstieg auf 26,9%. Das heißt, jeder Fünfte ist der Meinung, Frauen sollten sich wieder mehr auf ihre Rolle besinnen. Genau, vor dem Hintergrund der Pandemie haben wir das gesehen. Klassische Rollenverteilung hat wieder zugenommen. Das gibt ein Gefühl von Kontinuität und Konstanz in unsicheren Zeiten. Das vielleicht schon mal zu der Funktion an der Stelle. Wenn wir uns jetzt nochmal den Antifeminismus angucken, den messen wir noch nicht so lange, erst seit 2020 tatsächlich. Und der, was mein Antifeminismus, das ist gegenüber dem Sexismus nochmal eine stärker politische Ideologie. Das heißt, Leute, die antifeministisch eingestellt sind, haben meist auch ein Interesse, politische Ziele damit zu verfolgen. Zum Beispiel Gegnerschaft gegenüber Abtreibung. Klassisches Thema, was auch die extreme Rechte und die christliche Rechte gerade sehr gut miteinander vereint. Wir haben hier vier Items, mit denen wir das messen wollen. Und also wir können uns jetzt vielleicht einfach mal nochmal das Item 3 angucken, weil ich das ziemlich erschreckend finde. Das ist die Aussage, Frauen übertreiben ihre Schilderungen über sexualisierte Gewalt häufig, um Vorteile aus der Situation zu schlagen. 34,6% in Ostdeutschland stimmen dem zu. Und das Item 4, was ich hier umkreist habe, das heißt, durch den Feminismus werden die gesellschaftliche Harmonie und die Ordnung gestört. Das ist sozusagen, beschreibt ganz klassisch antifeministische Ideologie, dass da Ordnung und Harmonie gestört wird und dass bitte alles so bleiben soll, wie es war, nämlich harmonisch und ordentlich. Genau, und hier sind es 31,6% im Osten, die dem zustimmen. Also hier sieht man einfach nur noch mal kurz den Anstieg gegenüber 2020. Das heißt, beim Antifeminismus sind wir jetzt hier bei 25%. Und hier sieht man, eine Menschenfeindlichkeit kommt selten allein. Wir haben hohe Korrelationen zu anderen Menschenfeindlichkeiten. Beim Antifeminismus ist das Homophobie und Antisemitismus. Tradierter Antisemitismus am höchsten. Und wir sehen, Antifeminismus ist Teil von einer rechtsautoritären Dynamik. Seit Beginn kann man sagen, also es ist einfach ein wichtiges Element des Rechtsextremismus. Wir haben hier eine sehr hohe Korrelation mit Punkt 5.4, genau zur rechtsextremen Einstellung. Und das ist vielleicht insofern, das kann ich nochmal dazu sagen, was beachtenswert ist, weil wir sehen, antifeministische Einstellungen sind deutlich weiter verbreitet als Rechtsextreme. Wir haben aber diese hohe Korrelation. Das heißt, man kann, oder es wird oft davon ausgegangen, dass Antifeminismus so etwas ist wie eine Brückenideologie zwischen verschiedenen Lagern, aber auch sowas wie eine Einstiegsdroge. Es gibt da unterschiedliche Formulierungen für ins rechtsextreme Milieu, weil man hier sieht, das verträgt sich beides sehr gut miteinander. Und das ist relativ wahrscheinlich, wenn man antifeministisch eingestellt ist, dass dann der Weg sozusagen zum Rechtsextremismus nicht sehr weit ist. Ich habe es nochmal mitgebracht, weil es vielleicht auch ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, aber mit Einschränkungen ist, Zufriedenheit zur Demokratie und politische Deprivation, was wir auch messen. Und was man da sieht, einerseits stark stiegen Zufriedenheit zur Demokratie, wie sie in der Verfassung festgelegt ist, das ist sehr erfreulich. gab auch nochmal in Ostdeutschland hier einen starken Anstieg. Also es sagt erstmal dazu was darüber aus, dass die Demokratie legitimiert ist als politisches System in Deutschland. Sagt noch nicht so viel darüber aus, wie Leute mit demokratischen Alltagsnormen zufrieden sind. Das sehen wir stärker hier. Und hier sehen wir, dass die Werte weiter geringer sind. Das heißt, so wie die Demokratie dann funktioniert, da gibt es durchaus einen gesehenen Handlungsbedarf und auch nochmal einen Ost-West-Unterschied. Also im Osten sind die Werte nochmal ein bisschen geringer als in Westdeutschland. Und was vielleicht auch zu denken gibt und vielleicht auch in so einer Form von Frage nach Handlungsmöglichkeiten auftut, das ist das Gefühl der politischen Deprivation. Deprivation meint das Gefühl dafür, nicht den gewünschten politischen Einfluss zu haben, den man gerne hätte, also sich politisch ohnmächtig zu fühlen, das Gefühl zu haben, es bringt nichts, sich politisch zu engagieren. Und hier sind die Werte konstant hoch, bei 66 und im Osten nochmal stärker bei 74%. Das heißt, hier ist auf jeden Fall ein Ansatz für Veränderungen, dass man sagt, wir müssten eigentlich Demokratisierungsprozesse im Alltag, in der Schule, in der Arbeitswelt, in der Nachbarschaft und so weiter vorantreiben, dass die Leute nicht dieses Gefühl der Ohnmacht haben, wie sie es uns berichten. Vielleicht ganz am Ende nochmal, wie gesagt, gucken hier, was sind die individuellen Reaktionsweisen. Es geht aber auch immer darum, wie ist die Gesellschaft eingerichtet, in der wir leben. Also wir brauchen eine Kritik an der Gesellschaft, die autoritäre Bedürfnisse hervorbringt. Genau, damit schließe ich erstmal.